Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Kennen Sie das vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Man liegt abends im Bett. Es war den ganzen Tag viel los. Auf der Arbeit oder in der Familie. Oder vielleicht ist gar nicht so viel passiert und gerade das ruft eine innere Unruhe hervor. Oder man hat sich müde gescrollt auf seinem Handy auf den diversen Kanälen im Internet. So oder so, man möchte eigentlich zur Ruhe finden. Schlafen. Doch Schlaf will sich keiner einstellen. Stattdessen wälzt man sich von der einen Seite auf die andere. Und anstatt in den Schlaf zu dämmern, beginnt sich das Gedankenkarussell zu drehen. Anfänglich beschaulich langsam, aber dann gewinnt es immer mehr an Fahrt, wird schneller und schneller. Über Tag Erlebtes zieht vor dem inneren Auge vorbei. Nicht bloß einmal, sondern immer und immer wieder. Eben einem Karussell gleich. Vielleicht sind es Gespräche, die man tagsüber geführt hat, die in uns nachhallen, Runde für Runde drehen und manchmal fangen wir sogar an, den Dialog in Gedanken dann weiterzuführen. Oder es sind Bilder aus der Vergangenheit, Erinnerungen, die uns wachhalten und uns nicht loslassen. Wenn es doch nur einen Knopf gäbe, der dieses Gedankenkarussell stoppen könnte. Aber der einzige Knopf, den man findet, ist der Lichtschalter. Ruhe finden, liebe Hörende. Gar nicht immer so einfach ist das. Diese Erfahrung teilen wir mit den Menschen in der Bibel. Psalm 4 zum Beispiel hat Martin Luther selbst mit dem Titel Abendgebet überschrieben. Und in der katholischen Kirche wird er als komplett, also als Nachtgebet gelesen. Mit diesem Psalm wollen wir uns heute ein bisschen genauer beschäftigen. Er beginnt gleich mit einem lauten Rufen. Wenn ich rufe, so antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit. So ruft jemand, der sich nach Antwort sehnt, nach einer Rückmeldung. Vielleicht ist er unsicher, ob er überhaupt gehört wird. Vielleicht ruft er deswegen so laut, weil er den Angesprochenen, also Gott, gerade nicht in seiner Nähe vermutet. Er ist auf der Suche nach ihm und nach Antworten auf drängende Fragen. Doch eine Antwort bleibt zunächst aus und so beginnt nun auch sein Gedankenkarussell sich zu drehen. Aus seinem anfänglichen Rufen nach Gott entsteht plötzlich so etwas wie ein innerer Dialog mit seinen Mitmenschen. Die machen ihm das Leben anscheinend ziemlich schwer. Ihr Mächtigen, wie lange soll noch meine Ehre zu Schanden werden, indem ihr Nichtiges liebt, indem ihr Lüge sucht? Was auch immer der Anlass dieser Frage sein mag, so viel wird deutlich. Hier spricht jemand, der sich ausgeliefert und ungerecht behandelt fühlt. Verletzt, alleingelassen und in die Enge getrieben. Deshalb findet er am Abend keine Ruhe und das, was er tagsüber erlebt hat, lässt ihn nicht los. Doch im Verlauf des Gebetes scheint es so, dass das fiktive Gespräch mit seinen Gegnern ihm irgendwie hilft, seinen eigenen Standpunkt zu klären. Er kennt doch, dass Wunder gewirkt hat Gott an dem, der ihm treu ist. So heißt es weiter in Psalm 4. Das gibt sich der Beter selbst und anderen zu bedenken. Und er erinnert sie damit an die Ursprungserfahrung der Israelitinnen und Israeliten. Das Wunder nämlich, dass Gott sie aus der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten herausführte und ihnen so ein Leben in Freiheit und Würde ermöglichte. Und wenn der Psalmbeter an diese Ursprungserfahrung seines Volkes erinnert, dann nicht, um diese vergangenen Zeiten zu glorifizieren. Denn damals in Ägypten hätte dieses Wunder ja auch kaum jemand für möglich gehalten. Vielmehr schätzten die meisten ihre Lage damals als relativ aussichtslos ein. Und trotzdem ist die Befreiung aus der Knechtschaft am Ende Wirklichkeit geworden. Es ist diese Erfahrung, die der Psalmbeter nun ins Spiel bringt und für sich selbst reklamiert, um so eine neue Sicht auf seine Gegenwart zu bekommen. Um sich von dem, was er gerade erlebt, nicht erdrücken zu lassen, braucht er die Hoffnung auf Besserung, wenn er auch noch nicht genau weiß, wie sie geschehen soll. Doch sein lautes Rufen am Anfang des Psalms klingt immer noch nach in mir. Wenn ich rufe, so antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit. In vielen Bibelübersetzungen finden wir an dieser Stelle stattdessen die Formulierung, erhöre mich. Aber antworten und erhören ist nicht unbedingt dasselbe. Denn wer darum bittet, dass sein Gebet erhört wird, der kennt die Antwort eigentlich schon. Der äußert eine Bitte vor Gott und möchte sie dann auch genau so erfüllt haben. Der oder die meint zu wissen, was für ihn und die Welt gut und recht wäre. Wer dagegen Gott um eine Antwort bittet, sagt, antworte mir, der öffnet sich für neue Möglichkeiten und traut Gott mehr zu als seinem eigenen beschränkten Horizont. Denn in der Bitte um Antwort, da schwingt doch diese Sehnsucht nach, dass Gott in die Lebenssituation hineinsprechen soll, etwas Neues hineingeben soll, sich irgendwie dazu verhalten soll, was jetzt gerade passiert. Und der oder die bleibt somit offen für Gottes Handeln in seinem Leben. Die Erinnerung an die befreiende Ursprungserfahrung der Israelitinnen und Israeliten, die hilft nun unserem Psalmbeter dabei, diesen eigenen beschränkten Horizont zu erweitern. Und darüber hinaus macht diese zentrale Erinnerung einer ganzen Gemeinschaft deutlich, auf welcher Seite Gott steht, nämlich auf der Seite der Schwachen, Ohnmächtigen und Unterdrückten. Und genau darauf baut auch der Psalmbeter in seiner schwierigen Situation. Für ihn scheint es klar zu sein, wenn Gott selbst auf der Seite der Schwachen und der Unterdrückten steht, dann sollte man sich selbst wohl auch dazu stellen. Das jedenfalls gibt er auch seinen Gegnern zu bedenken. Er zittert und sündigt nicht mehr. Er wägt es in eurem Herzen auf eurem Lager und verstummt. Opfert Opfer der Gerechtigkeit. Opfert Opfer der Gerechtigkeit. Diese Aufforderung des Psalmisten hat eine zweifache Stoßrichtung. Natürlich richtet sie sich in erster Linie an seine Gegner, die ja anscheinend mit der Gerechtigkeit gerade nicht so viel am Hut haben. Aber er kann sie auch auf sich selbst beziehen. Es scheint ihm deutlich zu werden, dass der Glaube zwar Riten und Formen braucht, um gelebt zu werden, aber dass er sich nie und nimmer allein darauf beschränken kann. Weil Opfer, damit schwang halt für die Menschen in der damaligen Zeit immer dieses mit, dass man zum Tempel ging, dass man sein Tieropfer dort brannte, das also dort schlachtete und das verbrannte und damit zeigte, dass man ein guter, gläubiger Mensch war. Wenn es jetzt nun heißt, opfert Opfer der Gerechtigkeit, dann bedeutet das wohl eher, dass man in seinem Handeln sich so verhalten soll, vielleicht auch manchmal, dass man etwas weggibt, was einem wichtig ist, oder dass man selber ein bisschen kürzer tritt, damit es gerecht für alle zugeht. Und etwas von diesem Glauben, das muss auch im Alltag spürbar und erfahrbar werden, denn sonst wird solch ein Ritus zur Routine, ohne Sinn. Das liegt ganz auf der Linie des Propheten Hosea, der gesagt hat, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Gesagt ist es uns. Und gesagt ist so etwas, ja, rasch. Nur, wer macht es auch wirklich? Im Alltag ist es doch eher so, dass immer wieder Zweifel, Resignation und Gleichgültigkeit unser Denken, Handeln und Fühlen bestimmen. Dessen wird sich auch der Psalmbeter während seines inneren Dialoges bewusst. Es scheint, dass diese inneren Gegner manchmal fast noch bedrohlicher sind als die vermeintlichen Feinde außerhalb, gegen die sich der Psalmbeter anfänglich wehrt. Es ist deshalb so erdrückend, weil ein solcher innerer Gegner kein konkretes Gegenüber ist. Oftmals eher ein diffuses Gefühl der Hilflosigkeit, das schwer fassbar ist. Oder eine Stimmung, ein Lebensgefühl, das mehr und mehr um sich zu greifen droht. Eine solche Stimmung kann mitunter hochgradig ansteckend sein und eine ganze Gemeinschaft belasten. Wer kann uns noch Gutes schauen lassen? So fragen die Gegenstimmen im Psalm 4. Und sie verkehren den bekannten aaronitischen Segen in sein Gegenteil. Statt Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir, heißt es da, geflohen ist das Licht deines Angesichts. Gegen diese Art von Schwarzmalerei nun setzt sich der Psalmbeter zur Wehr. Deshalb ruft er auch nach Gott und vergegenwärtigt sich sein befreiendes Handeln. Deshalb ruft er und erinnert sich selbst daran, dass Gott ihm doch die Freude ins Herz gelegt hat. Ob er in seinem Rufen auch eine Antwort bekommt? Aus dem Psalm geht das nicht direkt hervor. Und doch bleibt sein Rufen, glaube ich, nicht ohne Wirkung. Denn indem er sich Gottes Handeln vergegenwärtigt, weicht die Schwarzmalerei einer stillen Zuversicht. Und die lauten Stimmen, die anfänglich sein Gedankenkarussell am Laufen hielten, die geraten mehr und mehr in den Hintergrund. Und am Schluss verstummen sie sogar ganz. Er findet wirklich Ruhe und ein Stück Geborgenheit. In Frieden kann ich mich hinlegen und ich schlafe sogleich ein. Denn du, Gott allein, in Geborgenheit lässt du mich wohnen. So endet Psalm 4. Auch wenn es manchmal unmöglich scheint, es ihm gleich zu tun, können wir uns doch vielleicht in dieser Bewegung des Gebetes wiederfinden. Das anfängliche Rufen, die Unsicherheit und vielleicht auch die Verzweiflung. Dann sich auch bewusst zu machen, wo Gott in unserem Leben schon wunderbar gehandelt hat, wie er uns begleitet hat. Und dann sich uns dem anvertrauen, der uns schon oft so gut begleitet, getröstet und ermutigt hat. Das mag uns dann wohl helfen, in den Schlaf zu finden, wenn wir uns vertrauensvoll dem übergeben, der unsere Zeit in Händen hält. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen und zu unserer Kirche finden Sie auf martinluther.ca. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.